Willkommen zu einer neuen Folge von Presales Unleashed. Heute hört ihr ein Gespräch, das mein Mitgründer Jan geführt hat. Und zwar mit einem anderen Jan, dem Jan Kalina. Er ist Vice President Value Advisory bei SAP. Er bringt Erfahrungen aus Top-Adressen wie McKinsey und HP Enterprise mit und leitet bei SAP das Value Advisory Team. Im Prinzip das Value Engineering Team für die ganz großen Enterprise Deals. Es geht um Value Selling Business Cases und wie man Kunden auf C-Level mit echtem Business Value überzeugt, statt nur mit Features. Wenn du also wissen willst, wie du Deals strategisch gewinnst und Preise selbstbewusst verteidigst, ist diese Folge ein Muss.
Jan, ich freue mich mega, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke, ganz meinerseits. Danke für die Einladung. Freut mich auch.
Jetzt habe ich eben in der Anmoderation ja schon gesagt, Value Advisory bei SAP. Was macht denn ein Value Advisor genau?
Ja, das ist eine gute Frage. Ist auch, glaube ich, nicht mal ganz so einfach zu beschreiben. Ich erzähle immer das so mit zwei Worten oder drei Worten, qualitative Mehrwertbetrachtung. Das heißt, alles, was mit, was bringt mir das? Wieso sollte ich das machen, zu tun hat und das natürlich irgendwie mit Zahlen zu hinterlegen, aber auch, ich sag mal, in eine Storyline einzubinden, in eine Strategie einzubinden, warum der Kunde jetzt zum Beispiel mit uns als SAP oder auch grundsätzlich in der Transformation einen gewissen Weg gehen sollte. Also es geht nicht nur um die Zahlen, sondern es geht natürlich auch um das große Ganze und da schneiden sich bei uns halt eben viele Artefakte auch, mal die Zielarchitektur etc. in ein konsolidiertes Dokument, was wir dann präsentieren und eben auch die Analysen dazu machen.
Also gefällt mir super, was du sagst. Ich unterscheide auch immer diese qualitative und quantitative Ebene und irgendwie hängen sie auch zusammen beziehungsweise bauen aufeinander auf. Und jetzt Anschlussfrage, jetzt mal verstanden, was da so passiert und steckt, glaube ich, einiges drin. Wir gehen später drauf ein. Warum brauche ich denn neben dem Sales, also dem Account Executive und dem Pre-Sales, den ihr ja Customer Advisor nennt, warum brauche ich denn noch einen Value Advisor?
Ja, das ist auch eine nicht so einfach zu beantwortende Frage. Ich glaube aber eine Frage, die, wenn wir uns mal angucken, wie es aktuell zum Beispiel in Deutschland und auch in der Welt aussieht und auch bei den Unternehmen aussieht, sich dann ganz gut beantworten lässt. Ich glaube, die Kaufentscheidungen, wie die vor, ich sag jetzt mal, 15, 20 Jahren getätigt worden sind, wenn ich zum Beispiel mal mit meinem Vater spreche, der früher auch im Enterprise-IT-Umfeld war, das waren auch diese klassischen Handshake-Deals. Wir haben eine gute Relationship. Ich brauche die Technologie, ganz einfach mal, das auch, weil da gab es nicht viele Vendoren. Die Zeiten sind halt vorbei. Ne? Wir haben makroökonomisch extremen Druck. Die Unternehmen sind in der Transformation, die haben Kostendruck, unsichere, ich sag mal, Warenströme und. Also die Unternehmen haben Druck von vielen Seiten. Und wenn sie ein hohes Investment machen in ein IT-Produkt, in einen Service, in eine Solution, dann macht man es wohl überlegt und muss verstehen, was bringt mir das. Und das kann Sales, auch ein sehr, sehr guter AE kann das teilweise schon über einen Value-Based-Selling-Ansatz machen, aber natürlich nur in einer begrenzten Tiefe, weil die Rolle eine andere ist. Und ein guter, klassischer Pre-Seller muss halt am Ende auch Demo, Features und Functions, Diskussion etc. führen, ist auch nicht prädestiniert dafür. Daher ist es so eine Rolle, die, glaube ich, ganz gut da die Brücke schlägt und ich sag mal, Fähigkeiten und Capabilities hat und auch einen Tiefgang hat, die anderen Rollen vielleicht gar nicht so, ich sag mal, gerade bei großen, komplexen Deals abbilden können. Das würde ich jetzt mal so einfach gesagt zusammenfassen.
Jetzt sagst du, bei größeren, komplexen Deals, da höre ich so ein bisschen raus, ihr würdet jetzt nicht auf jedem Kundendeal engagen, sondern da gibt es vermutlich gewisse Stellschrauben. Und vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wo fängt's an und wo hört's auf? Also wo ist die Grenze von dem AE und von dem Pre-Sales-Kollegen oder Kolleginnen und wo ist dann der Handshake mit euch?
Ich trenne mal die beiden Fragen. Vielleicht zur ersten, so typischerweise, wo sind wir unterwegs? Das ist natürlich auch unternehmensunterschiedlich. Also ich kenne einige Kollegen, die auch bei anderen großen SaaS-Player sind, auch aus dem angelsächsischen Bereich, die dann sehr, sehr kleine Teams haben, die sehr, sehr spezifisch nur die absoluten Top-Deals covern. Das ist bei uns ein Ticken breiter, aber natürlich sind wir auch keine Riesen-Unit. Das heißt, bei mir 13 Value Advisor im Team für Deutschland. Wir gucken natürlich, dass wir in die Top 20 Opportunities, maximal 30, covern in unterschiedlichen Härtegraden. Weil ich sag mal, wenn du dann einen Deal, eine Opportunity hast oder ein Engagement mit einem Kunden, das sehr umfangreich ist, wo wir teilweise mal in die Factories reingehen und uns dort KPIs aufnehmen, kannst du dir vorstellen, da kannst du nicht 3, 4, 5 parallel von machen. Und so sieht's bei uns aus, aber wir haben natürlich zum Beispiel bei der SAP auch ein Schwesterteam, das heißt das Digital Value Advisory, was einen stärkeren Fokus aufs Corporate-Segment, also ehemals Mid-Market, High-Growth-Segment hat und dann deutlich standardisierter nochmal und service-zifizierter arbeitet. Da sind wir schon mehr bei den größeren, strategischeren Individual-Deals. Das so zum einen zum Thema, ich sag mal, das war Zusammenarbeit mit dem AI, richtig? Und so Schnittmenge. Das ist relativ stark, glaube ich, jetzt auch bei uns, ich sag mal, eine Art Framework auch niedergeschrieben. Wir gehen halt wirklich rein für diese Erstellung des Business Case und des, wir nennen es Executive Value Proposition, also dem Dokument, was für eine Entscheidungsgrundlage im CXO gegeben wird. Und der AI hilft uns dann natürlich bei den ganzen, ich sag mal, Themen, die mit reinkommen, von einem Bomb-Mapping, was vorher passiert ist, von einer Quote etc., also die, sagen wir, die Zahlen, die wir jetzt nicht liefern können oder die schon aus Vorgesprächen sind, natürlich alles, was die Spezifika sind und dann eben von der anderen Seite, das sind dann aber nicht die AE, sondern vielleicht der Architekt, dann eben noch Themen wie Migrationsplan mit Zeitleisten, Kurven, wann gehen welche Systeme rein. Und das versuchen wir alles dann zu verheiraten, natürlich in eine gute Story, in diesen Case for Change, aber dann natürlich auch in einem Business Case beeinflusst das die Zahlen. Lange Antwort auf eine kurze Frage.
Alles gut. Und also ganz kurze Erklärung, du hast gesagt BOM, ne? Bill of Material. Das ist auch ein Begriff, den ich erst gelernt habe, als ich damals zu SAP yeah, gekommen bin.
Ging mir genauso.
Den hatte ich vorher nicht im Repertoire. Also okay, limitierte Ressource habe ich verstanden. Ihr macht eine Klammer um die Themen rum. Ihr verbindet die ganzen Elemente. Jetzt habe ich einen Deal. Ich habe irgendwie einen großen Enterprise-Account, sagen wir mal aus der Automobilindustrie. Und habe jetzt, keine Ahnung, ein neues Produkt am Start. KI ist ja in aller Munde. Ihr habt da auch einige Sachen vor kurzem rausgebracht. Und jetzt engagen wir und haben mal ein bisschen geredet, haben vielleicht das eine oder andere schon gezeigt. Und ich sage jetzt, hey, ja, so richtig knallen tut's noch nicht, was Business Value so betrifft. Jetzt rufe ich mal bei Jans Team an. Was willst du von mir, dass du sagst, alles klar, bei dem Kunden unterstütze ich dich?
Das ist, ich sag mal, wie läuft's ab? Es ist ein bisschen reaktiv, also vielleicht nochmal vorneweg. Wir gucken natürlich uns die Pipeline an, also sind schon aware, was sind die gewissen Themen. Also ich will da jetzt nicht im Blindflug gehen, aber natürlich werden wir aktiv reingepult, wie du es gesagt hast. Was ist die Qualifizierung von unserer Seite? Ist das, also ist es irgendwie ein Deal, der relativ akut ist aktuell? Ist es, hat es einen gewissen Threshold, eine gewisse Größe? Ich glaube, das ist natürlich auch wichtig. Dann das, was ich am wichtigsten finde, hat der Kunde diesen Need? Also will der Kunde mit uns darüber reden und sieht das auch als wertstiftend an, weil natürlich, wir können kritische Kunden auch überzeugen, aber das ganze Thema fliegt umso besser, wenn der Kunde sagt, ich will mit euch, liebe SAP, diese Mehrwertdiskussion auch führen, weil für mich ist es am Ende etwas, was zum Beispiel in meinen internen Business Case reinfließt, weil es ist für mich wichtig für irgendwelche Gremien, wenn ich zum Aufsichtsrat vielleicht das sogar vorlegen muss, etc. Das heißt, das ist für uns schon ein wichtiges Prerequisite, dass das da ist und dass wir dann am Ende auch mit dem AE ganz klar eine Zeitleiste haben und einen Plan, wie wir das umsetzen, weil das ist nicht ein, also wir können es outside-in machen, das ist aber nicht das Wahre am Ende, sondern wir wollen es mit dem Kunden machen, über eine Zeitleiste mit einem klaren Output, was am Ende dann natürlich idealerweise für den AE auch in einen Abschluss mündet. Und für den Kunden eben auch eine erfolgreiche Implementierung. Das heißt, um da vielleicht nochmal einen Punkt auch zu adden, was uns nicht wichtig ist oder was uns sehr wichtig ist, ist, dass es nicht ein Overselling ist und wir rechnen jetzt hier eine Wunschzahl, sondern es soll nah an der Realität sein und mit dem Kunden zusammen erarbeitet werden. Das ist mir auch ganz wichtig, auch vom Hintergrund aus der Beratung kommt. Ich glaube, es hilft ja keinem, wenn wir den Leuten ein Wunschkonzert verkaufen und nach einem halben Jahr ruft der Kunde an und sagt, was war das denn hier? Und wir laufen irgendwie ein Churn-Risiko. Also da hat ja keiner was von.
Und ich finde das super stark, was du sagst. Also der Tim und ich in unseren Trainings sagen wir, unser Discovery-Nordstern, der lautet Identifikation eines betriebswirtschaftlichen Problems, welches so groß ist, dass es jetzt gelöst werden muss. Und da steckt, finde ich, so ein bisschen das drin, was du gerade gesagt hast. Also es braucht ein Need, es braucht eine Dringlichkeit und ich muss eben auch sehen können, dass es sich betriebswirtschaftlich für mich lohnt. Und deswegen finde ich schön, wie du es formuliert hast. Ja, ich habe hier vielleicht einen großen Deal und ich habe ein super geiles Logo und einen geilen Kunden, aber ich habe hier nur einen Projektmanager. Jetzt kommt mal bitte rein und macht mit mir ein Business Case. Was du sehen willst, ist, da ist diese Idee, dieses Gedankengut steckt da schon drin. Da ist vielleicht ein CXO-Kontakt am Start und der Kunde hat auch signalisiert, hey, ich sehe das als Mehrwert, was mir die SAP da im Prinzip ja anbietet. Consultative und so weiter und dann wird ein Schuh draus. Was ich jetzt die letzten 15 Jahre sehen durfte im Pre-Sales, ist, dass gerade mit dem Thema Business Value und insbesondere mit der Quantifizierung von Business Value sich viele dann doch schwer tun. Und wir haben so ein Thema bei uns immer drin, Topline, Bottomline. Und da stellen wir oft fest, also Leute können damit nichts anfangen, sie wissen nicht, was das ist. Wir gehen dann rein, hey, guck mal, hier ist eine Bilanz und so weiter. Umsatz minus Kosten ist Ergebnis etc. Also das ist so ein bisschen das Grundverständnis auch oft fehlt, wie funktioniert Unternehmen, wie funktioniert Wirtschaft und was heißt das hier, eine Investition zu machen, und du hast über Kostendruck und so weiter gesprochen. Wie arbeitet ihr mit den Sales-Leuten, auch mit den Pre-Sales-Leuten, was gebt ihr denen so an die Hand, dass die in der Discovery schon so eine gute Vorarbeit leisten, dass ihr auf etwas aufsetzen könnt, wo ihr sagt, das ist richtig stark?
Du leitest ein Pre-Sales- oder Solution-Engineering-Team? Dann komm in unsere Pre-Sales Leadership Community. Über 185 Leader aus Firmen wie Salesforce, SAP und vielen deutschen SaaS- und IT-Unternehmen treffen sich hier. Virtuell alle 2 Monate und bei exklusiven Networking-Dinnern. Hol dir frische Impulse, Best Practices und strategischen Austausch, statt nur in der eigenen Welt zu bleiben. Die ersten Events für Q1 2026 sind schon in Planung und schnell ausgebucht. Jetzt kostenfrei Mitglied werden unter serockstars.com/community. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Wichtiger Hinweis, wir prüfen jede Anmeldung per Hand. Solltest du keine Führungskraft sein, ist diese Community leider nichts für dich. Wir freuen uns auf dich.
Ich glaube, es sind zwei Seiten, die irgendwie passen müssen. Das eine ist, von unserer Seite müssen wir die AE-Seller oder wer auch immer dort stärker in dem Need ist, natürlich sauber onboarden. Das ist ganz klar, dass sie wissen, was ist die Erwartungshaltung. Kann ich gleich 1-2 Worte noch zu sagen. Und das zweite ist natürlich, dass wir soweit standardisiert Dokumente, Data Pulse etc. haben, dass wir dem AE das mitgeben können und dem Kunden direkt, und sehr klar ist, welche KPIs, Daten brauchen wir jetzt von intern oder von extern, und dann auch, ich sag mal, in einem relativ einfachen, simplen Prozess das abarbeiten können. Das heißt, vielleicht um zum ersten zu kommen, wir haben das jetzt sehr stark versucht zu standardisieren. Das heißt, wir haben ein Framework, was natürlich jetzt SAP-spezifisch ist für unsere, ich sag mal, Solution Landscape und Produkte. Und wir sagen, so strukturieren wir diese Mehrwertdiskussion, weil, sorry, dass ich ein bisschen abschweife, weil Mehrwert ist ja auch kein geschützter Begriff, da gibt es keine Trademark drauf. Also wenn ich dich jetzt frage, was ist ein Business Case, da würdest du sagen, das, und das wäre wahrscheinlich 80% von meinem Blick, aber vielleicht wären bei mir nochmal 20% anders und beim nächsten genauso. Das heißt, wir haben gesagt, wir teilen das Ganze mal auf, zum Beispiel in einem klassischen TCO, in IT und Cloud Benefits und Business Benefits. Das heißt, wir versuchen diese, und das sage ich jeden Seller auch, und das verstehen auch die meisten sehr gut dann. Wir gucken uns einerseits diesen Apple-to-Apple, also Apfel-zu-Apfel-Vergleich an über Data-Center-Kosten, Infrastrukturkosten, Subscription-Kosten oder Maintenance-Kosten. Wir gucken uns dann an, was bringt mir das Ganze aus einer Mehrwertbetrachtung, zum Beispiel für die IT. Also geht es wirklich um Wertetreiber der IT und dann das Ganze fürs Business. Und da kann ich dann ganz bewusst AI sauber einordnen, Data-Themen einordnen, Cloud-ERP-Transformation einordnen und kriege das so ein bisschen strukturierter hin. Und das versuche ich sehr, sehr stark, oder versuchen wir als Team sehr, sehr stark, den AEs in diesen ersten Calls auch klar zu machen, damit die oder mit uns am besten zusammen das beim Kunden auch entsprechend positionieren können und klar ist, okay, wie arbeite ich in diese Buckets rein, was brauche ich an Datengrundlage, was muss ich zuliefern an Annahmen und was bringen wir als SAP natürlich auch mit. Idealerweise hat der Kunde da keinen großen Aufwand mit und wir bringen die erste 60-70% Version von unserer Seite mit und dann wird iterativ das verfeinert.
Bringt mich zu so einer Anschlussfrage. Was wir versuchen, mit den Leuten auch in Discovery immer rauszuarbeiten, ist, also klar, am Ende wollen wir Value haben und da müssen Benefits stehen und so weiter und das muss sich irgendwie lohnen. Aber irgendwie fängt es für uns immer mit einem Problem an. So, ich muss mal gucken, ist da so ein Problem und wie groß ist dieses Problem? Wie wichtig ist denn für euch dieses Problem, bevor es dann auch irgendwann mal Value gibt?
Ich glaube, da haben wir halt so ein bisschen die Besonderheit als Unternehmen SAP, dass wir sehr groß sind, sehr, sehr lange mit den Kunden eine Beziehung haben und der Kunde eben auch oft bei uns, ich sag mal, signifikantes Geld in die Hand nimmt oder jährlich zahlt, um unsere Systeme und Services zu bekommen. Das heißt, die Themen, die wir dort ansprechen, haben am Ende schon immer eine gewisse Signifikanz. Also das sind jetzt selten so kleine Themen, wo man sagt, boah, da macht es jetzt gar keinen Sinn reinzugehen, sondern das sind dann schon Fragestellungen, die einen größeren Impact haben. Das heißt, das ist oft nicht mehr, dass man es so abfragen muss, um es mal ganz einfach zu sagen, aber es ist natürlich am Ende ganz klar, ein Kunde in der heutigen Zeit geht diesen Schritt mit einer SAP, nehmen wir jetzt mal einen Weg in die Cloud von einem großen S4-System, was on-premises in die Cloud mit einem neuen Betriebsmodell, wo signifikant Kosten für die Migration, Lift and Shift etc. auffallen. Natürlich nur, wenn was dahinter steht. Und dieses Problem, um das zu machen, das muss natürlich schon da sein und auch benannt sein. Das kann sein, dass man sagt, wir möchten irgendwie 10-20% unseres Betriebskosten reduzieren. Das wäre jetzt das Einfachste. Aber es kann halt auch sein, wir möchten zum Beispiel uns Richtung Zukunft wagnen, um besser irgendwie Innovation einzusetzen, einfacher da skalieren zu können. Und das muss uns schon klar sein. Da muss ich aber auch sagen, machen unsere AEs mittlerweile auch wirklich einen guten Job oder mittlerweile machen da einen guten Job, dass da schon ganz klar ist, dass dieser Need da ist, weil das passiert schon in der Frühphase und da muss ich sagen, bisher irgendwie sehr, sehr gut.
Das heißt, das wäre auch im Endeffekt so eine Sache, worauf sich AE und der Presales konzentrieren könnten, zu sagen, wir haben auf jeden Fall mal verstanden, warum ist das ein Problem? Welche negativen Konsequenzen hat das vielleicht heute für unseren Kunden? Idealerweise schon so ein bisschen Cost of Inaction oder zumindest mal, welche KPIs wären irgendwie relevant? Und dann habt ihr etwas, worauf ihr auch gut aufsetzen könnt, weil ihr natürlich auf der anderen Seite wisst, wenn du dich jetzt von On-Prem in die Cloud transformierst, dann wissen wir aus Erfahrung, gibt es hier so drei KPIs, die wir signifikant für dich zum Beispiel verändern können und dann das mal mit deiner Realität zu matchen.
Genau, absolut. Und das ist auch das Gute. Ich sage mal, es ist ein bisschen wie so ein Werkzeugkasten. Wir haben da jetzt über die letzten Jahre natürlich sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Das heißt, wir haben, wenn wir jetzt zum Thema Wertetreiber sind, haben wir wirklich eine große Sammlung, die auch wirklich mit einer hohen, ich sag mal, n gleich 15, 20 Data Points irgendwie belegt ist, wo wir sagen, okay, für Kunden im Sektor, nehmen wir jetzt mal Manufacturing Industries, im Bereich IT-Betrieb haben wir sehr, sehr gute Werteableitung, wo wir sagen können, okay, das ist das, was ihr erreichen könnt, wo ihr euch hinentwickeln könnt. Und dann sehen wir natürlich ganz gut, je nach Ausgangslage, wo da auch Potenziale sind und das mit dem AE dann zusammen diskutieren und dann natürlich mit dem Kunden.
Was wären denn jetzt, also jetzt haben wir viel über Value geredet und wo wir Benefits finden und was das für Data Points gibt. Was sind dann so die größten Value Killer, die du in Kundenengagements regelmäßig beobachtest? Also vielleicht, wo ich vielleicht am Anfang denke, boah, da können wir richtig geilen Deal auch machen mit dem Kunden und der profitiert total. Und dann stellen wir 1, 2, 3 fest und auf einmal ist der Value vielleicht gar nicht mehr da.
Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Dimensionen, Betrachtungsdimensionen, wo sich das auswirkt. Das eine ist natürlich ganz profanes, wenn der Kunde mit uns nicht über Value reden will, sondern ganz stumpf nur über Kostenersparnis im Sinne von einer TCO. Das ist was, das kommt mal vor und das ist auch die Realität. Es gibt kommerzielle Deals, es gibt Deals, die eine gewisse Einfachheit haben, aus verschiedensten Gründen. Das ist auch absolut okay. Aber es ist, glaube ich, schwierig, wenn wir am Ende mit einem Kunden als SAP und das haben andere SaaS-Player genauso auf eine Transformationsreise gehen wollen oder auch sagen, ja, ermöglicht euch gewisse Sachen, zum Beispiel langfristig irgendwie gewisse AI-Use-Cases und Co. Und das Einzige, das wir uns anschauen, ist am Ende, was spare ich im Endeffekt in meiner Runrate oder das, was ich in SAP überweise, jetzt zur Zukunft. Weil da muss ich schon größer denken, da muss ich gucken, was hat das für Auswirkungen auf meine Mitarbeiter, auf die Prozesse, wie zusammengearbeitet etc. Das heißt, das ist so ein Killer, wenn wir sagen, wir versuchen jetzt eine ganz, ganz einfache, ich sag mal, mit den Scheuklappen Blick drauf zu haben, dann wird das schwierig. Da bin ich dann auch mal sehr offen, spreche ich auch an, weil ich sag mal, Thema Cloud, reiner Move in die Cloud gibt dir keine große Ersparnis. Wenn du vielleicht einen sehr, sehr schlechten Betrieb selber dort hast oder ein sehr schlechtes Datacenter in schlechten Konditionen, ja, dann vielleicht. Aber in der Regel gehst du zum Beispiel in die Cloud, um ganz andere Effekte zu haben im Ablauf, im Betrieb, um Innovationen zu können und. Das ist eine. Das andere ist, ich glaube, wenn wir mit den Kunden in der Diskussion sind, ist oft ein Killer, wenn dann gewisse Sachen absolut wegdiskutiert werden, weil es schon in so einen Verhandlungspunkt geht. Das finde ich auch immer oft schade. Also wir kennen das alle, ne? Diese Gespräche finden ja am Ende auch irgendwie statt, weil am Ende man sich an den Tisch legt und irgendwie was unterschreiben will und dann ist natürlich ein Einkauf mit drin, dann weiß der Kunde, okay, am Ende geht's doch um Zahlen und was wir machen, ist am Ende ja sehr nah auch an der Preisverhandlung, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Das heißt, das Beste, was wir eigentlich hatten, ist, wenn wir mit dem Kunden auch erstmal auf einer tieferen Fachebene über diese Mehrwerte gesprochen haben, da waren dann wirklich Leute aus den unterschiedlichen Bereichen drin und wir haben über Annahmen gesprochen und haben gesagt, so, das ist das, was wir aktuell glauben. Das haben wir auch erstmal losgelöst für irgendeine Preisdiskussion gehabt. Das Schlimmste ist, wenn man dann ganz schnell hinkommt und sagt, ja, das bekommen wir ja auch manchmal mit, dieser Business Case ist irgendwie cool oder passt, aber wir können es so nicht nehmen, dann wird es intern aber genutzt, zum Beispiel, um damit irgendwie beim Controlling etc. sich Budgets zu holen, aber dann zu uns wird gesagt, nee, das sehen wir alles nicht, glauben wir nicht, dann hat man halt sehr schnell so eine sehr festgefahrene Diskussion. Das ist auch immer schade, sage ich mal so, weil ich glaube, es hilft am Ende keinen und macht die Preisverhandlung auch am Ende, glaube ich, nicht erfolgreicher für den Kunden, aber das ist halt auch so ein Killer, der am Ende da ist. ich glaube, sonst am Ende vielleicht einen letzten Punkt noch zu geben. Ich finde es immer sehr schade, wenn Kunden bei dieser ganzen Mehrwertdiskussion so das Business außen vor lassen. Das haben wir manchmal, wenn wir noch, ich sag mal, das wirst du auch gut kennen aus deiner Rolle, also dieses die alten Zeiten, wo wir sagen, es ist noch so dieses Build Your Own Castle und wir haben das IT-Department ist für sich, das Business ist für sich und wir als SAP versuchen dann irgendwie dazwischen noch zu vermitteln und das spiegelt sich dann in so Zahlen wieder, dass eine IT sagt, mir ist nur wichtig, dass wir ein paar IT-Ersparnisse haben, dann ist schon jeder happy und dann machen wir das. Und das Business sagt, okay, warum soll ich das hier gerade machen? Ist mir doch egal, wenn sie jetzt im Data Center oder in irgendwelchen SLAs 0,2% besser sind. Das interessiert mich nicht. Ich will für mich wissen, wie ich irgendwie auf meinem Shopfloor geringere Ausfallzeiten habe. Und das ist, glaube ich, was auch am Ende extrem killen kann, wenn da nicht alle dabei sind und auch wirklich ein gemeinsames Projekt ist.
Wie erlebst du das mit den Kunden? Weil, also ich kann das total nachfühlen, was du sagst, dass da irgendwie so jemand ist, der blockiert, der sagt, hey, ich habe hier den Auftrag, das ist eine Ausschreibung und hier darf keiner mit dem Business reden. Und also ich sag mal, Tim und ich sind mittlerweile da, also sehr stumpf, glaube ich, unterwegs und versuchen mal in die Metaebene zu gehen und zu sagen, also ich verstehe, dass die da einen Prozess haben, ne? Aber was ich nicht verstehe, ist, wozu das eigentlich gut sein soll. Weil was hier gerade passiert, ist Folgendes. Jetzt lass uns mal gucken, was wir hier für Möglichkeiten haben im Sinne von euch. Ja, also wir stellen ja, und du stellst diese Fragen ja auch nicht, weil du denen was Böses willst, sondern du willst die ja eigentlich supporten. Also siehst du da, dass eine gewisse Offenheit entsteht und dass dieses Silo-Denken dann auch mal bewusst aufgebrochen wird, wenn man mal den Mut hat, das auch anzusprechen? Oder erlebst du eher die andere Seite, dass die sagen, nö, das ist halt hier unser Prozess und wehe, sie rufen die Fachabteilung an, dann seid ihr raus?
Ja, also ich glaube, mehrere Wege führen nach Rom. Ich glaube, das genau wie du sagst, das auch transparent, authentisch anzusprechen. Das ist, was ich gerne mache und auch, glaube ich, viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Am Ende ist das auch, wir sind alles erwachsene Leute und ich glaube, man als guter Partner, was wir uns als SAP sehen, muss man auch die Offenheit haben, Sachen anzusprechen. Das klappt auch manchmal aber halt aus politischen Gründen auch nicht. Wir haben immer noch die Möglichkeit, und es ist natürlich gut, weil wir in Deutschland zum Beispiel auch sehr, sehr gut als SAP verdrahtet sind, auch über, ich sag mal, wir spielen ja am Ende, genau wie jedes andere Unternehmen, natürlich auch verschiedene, ich sag mal, Manager-Level. Und wenn natürlich zum Beispiel ein Quarterly 101 von jemand bei uns aus dem Board oder ein Executive Sponsor ist, mit dem Executive Sponsor auf der anderen Seite, kann man natürlich solche Themen auch nochmal platzieren, weil, machen wir uns nichts vor, auf höherer Management-Ebene ist das wichtig, da ist das Interesse da und da muss man manchmal auch sagen, was ist aus einer Gesamt-Company-Sicht auch von dem Kunden vielleicht das Wichtigere als die Befindlichkeit von einigen wenigen Personen. Aber ich glaube, am Ende, wir wissen, wie es ist, Unternehmen sind komplex, auch eine SAP ist komplex, es gibt unterschiedliche Befindlichkeiten, Interessen, Politik und da muss man sich versuchen, irgendwie durchzumanövrieren.
Ja, du sprichst viele Dinge an, ne? Ich meine, am Ende hat es alles auch was mit Kommunikation zu tun und wie spielen wir sozusagen die Bälle. Was wir halt merken, also gefühlt geht es schon dahin, dass die Companies sich auch immer mehr trauen, diesen Elefanten mal anzusprechen. Dass es einfach überhaupt keinen Sinn ergibt, nicht über diese Zahlen zu reden, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, nicht über diese KPIs zu reden. Und das ist so, weil wir als Anbieter, aber natürlich du auch intern, um Budgets zu kriegen, um entsprechende Priorität zu kriegen, halt benötigst. Und je früher wir anfangen, darüber zu reden, desto besser wird es eigentlich für alle Beteiligten.
Komplett. Und das ist auch vielleicht, um darauf zu ergänzen, dass wir sehen es ja auch ab und zu bei uns, dass wir zum Beispiel nicht involviert sind oder sehr, sehr spät. Und das sind diese, ich sag mal, Fire Drills, die machen keinem am Ende Spaß, weil die Zahlen werden nicht besser, der Kunde ist gestresst, wir müssen da auf viele Leute zugehen, der denkt sich, okay, warum starten wir jetzt damit? Sales-seitig von uns sind alle nervös, weil was kommt raus und wir versuchen da in kürzester Zeit was zusammenzuhacken. Ich sage es jetzt mal ganz dramatisch. Das heißt, diese frühzeitige Einbindung ist am Ende essentiell und es gibt, also ich kenne kaum eine Kundendiskussion mehr und das merke ich auch, wenn ich bei uns mit den Sektorleitern, Vertriebsleitern und so spreche, es kaum einer sagt mehr, es passiert noch eine Kaufentscheidung, wo irgendwie nicht über die Mehrwerte mal geredet wird zumindest. Komplett tiefe Analyse muss nicht immer sein, aber es ist am Ende ein eklatanter Teil. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich glaube, das hat sich da jetzt auch durchgesetzt.
Und also ich finde das toll, was du sagst, weil das heißt ja im Umkehrschluss auch, je früher wir anfangen, den Dialog mit dem Kunden auf diesen Business Impact, auf Kosten des Nichtstuns, auf Business Value und so weiter zu bringen, desto mehr wird uns das im weiteren Verlauf des Engagements helfen, dann auch mal unseren Preis zu verteidigen. Weil vorher hoffentlich allen klar ist, dass das passiert. Und da, also kenne ich natürlich euer internes Paper nicht, aber da würde ich mir auch vorstellen, dass das etwas ist, was gerade der AE und der Presales eben durch eine businessgetriebenere Discovery schon positiv beeinflussen können. Ja, weil, also ich meine, ich war selber in der Rolle und wir reden natürlich mit vielen Leuten, die in der Rolle sind. Die Kunden fangen ja meistens an, uns so Symptome zu schildern. Ja, hier ist langsam und da ist ineffizient und das wie auch immer. Und dann läuft da bei mir schon dieser Demo-Film im Kopf ab. Ne, dann sage ich ja schon, ah ja, genau hier, das Dashboard, die Integration und so weiter, Frontend, Backend. Und dabei vergesse ich total, was das wirkliche Problem ist oder die Auswirkung von diesem Symptom dann irgendwie ist und den Value vermutlich auch. Und ich bin wieder auf dieser Feature-Functional-Technical-Ebene. Du hast es vorhin gesagt, ihr seid da super schon unterwegs. Du hast aber auch gesagt, ihr trainiert die Leute, ihr versucht die mitzunehmen und habt wie so ein eigenes Programm, um die zu educaten. Und ich höre raus, dass du sagst, also das ist auch notwendig, das kontinuierlich zu tun, um sozusagen ja die Bewegung in diese Richtung sozusagen auch aufrechtzuerhalten.
Genau. Also wir sind da am Ende, genauso wie natürlich auch die Architekten bei uns in den quasi anderen Teams, sind da natürlich auch bei verschiedensten Enablements mit drin und versuchen das halt auch irgendwie sehr, sehr stark an die AEs, aber auch an zum Beispiel die CSMs bei uns auch eben weiterzugeben, weil die Kunden fragen nach und es ist gut, dass sie wissen, wer unterstützt da, wie kann man das machen und dass man die Diskussion in die richtige Richtung lenkt. Ich glaube, es ist am Ende super, super wichtig. Ja.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, hey, es ist heute anders als vor 10 oder 15 Jahren. Es wird anders gekauft. Was würdest du denn sagen, wie sich das Käuferverhalten gerade in Bezug auf dieses Thema Value und Value-Argumentation wirklich verändert hat? Also was ist konkret diese Veränderung oder wo musst du anders engagen, damit es nach wie vor erfolgreich bleibt?
Also ich glaube, es ist eine Frage, die kann ich natürlich nicht mit einer Antwort irgendwie direkt beantworten. Aber ich versuche es mal. Ich glaube, das eine ist, Unternehmen haben deutlich konkretere Probleme, also spezifischere Probleme. Ich glaube, das ist das eine, wo wir auch als Unternehmen oder als ein partnerschaftliches Unternehmen wie die SAP natürlich auch spezifischere Lösungen positionieren können und dann auch viel stärker sagen können, okay, wie helfen wir, dieses Problem zu lösen? Inhaltlicher Natur, aber auch natürlich in quantitativer Natur. Das ist das eine. Dann kommt aber hinzu, dass, glaube ich, viele Unternehmen, in Deutschland zum Beispiel im ganzen Zuliefererbereich der Fall, aber auch in anderen Branchen, natürlich massiver Kostendruck ist, massiver Transformationsbedarf. Das heißt, was passiert? Diese Unternehmen holen sich auch Strategieberatung ins Haus, starten gewisse Transformationsprogramme und was typischerweise passiert ist, im Rahmen dieser Programme werden gewisse Weichen gestellt. Also Beispiel, ein Unternehmen macht dann irgendwie eine neue Plattformstrategie, guckt sich den kompletten IT-Stack an und sagt, okay, gewisse Sachen lagern wir aus, weil es ist non-differentiating, also es wirklich hilft mir als Unternehmen nicht. Manche Sachen sind absolut differentiating, die helfen mir in der Marktpositionierung, die will ich selber machen. Und im Rahmen dessen werden dann zum Beispiel auch gewisse Entscheidungen getroffen, gewisse Landschaften sollen dann migriert werden, gewisse Sachen gehen end of life, da wird was konsolidiert etc. Das heißt, es ist auch für uns wichtig, in diesen Diskussionen mit teil zu sein, weil wir zum Beispiel als SAP und viele andere große IT-Unternehmen haben es auch, ja, einen großen Beitrag leisten. Und deswegen ist es da wichtig, um jetzt irgendwie den Bogen zu spannen, dass wir in diesen Diskussionen drin sind und eben auch für diese Diskussionen einen Mehrwert bieten können. Das heißt, wenn so eine Transformation stattfindet, ist ein Teil davon zum Beispiel auch eine ERP-Transformation oder eine Hosting-Entscheidung, wo wir dann eben zum Beispiel durch gewisse Themen auch mit reinkommen können und auch Wertbeitrag liefern, weil das am Ende natürlich dann auch das Ziel dieser ganzen Transformation ist. Und das ist schon was, was sich, glaube ich, da sehr geändert hat. Es gibt nicht mehr, also was ich jetzt auch von ich sage, also dieses ganz pure, ich kaufe jetzt mal was, weil es neu ist und die SAP angekündigt hat, das ist vorbei. Und oft ist ja auch was Neues, muss der Kunde vielleicht auch gewisse Foundations dafür schon haben, muss gewisse Sachen grundlegend haben. Das heißt, das ist alles ein bisschen größerer Rattenschwanz, als es früher war, wo ich sage, ich kaufe mir jetzt mal einen Server plus eine Lizenz und irgendwie von VMware noch ein Virtualisierungslayer und dann läuft das schon. Ja.
Inwieweit nimmst du wahr, dass, also was ich jetzt wahrnehme, die letzten 2 Jahre sehr, sehr intensiv, aber vermutlich davor auch schon, Innovationsgeschwindigkeit, wie viel Konkurrenz gibt es eigentlich jetzt gerade mit KI? Jede Woche kommt ein neues Unternehmen, viele fokussieren sich auf identische Use Cases, also das Competitive Landscape, das wächst irgendwie und die Innovationsgeschwindigkeit ist unfassbar, unfassbar hoch und es fällt also augenscheinlich schwer, sich auf Feature-Ebene wirklich noch differenzieren zu können. Sagst du auch, hey, das ist was damit reinspielt, warum dieses Thema Value und Kommunikation des Values an den Kunden noch stärker in den Vordergrund rücken muss?
Also ja, definitiv. Auch da irgendwie so 2, 3 Punkte, jetzt auch von großen Systemintegratoren und auch Strategieberatern, mit denen wir ja auch viel zusammenarbeiten, teilweise über Partnerschaften oder eben auch bei den Kunden, weil sie dort aktiv sind. Zum Beispiel das Thema AI nehmen. es investiert kein Kunde in einen AI-Use-Case, wenn der nicht mindestens ein ROI von teilweise 2-3x hat, weil es einfach massive Investments sind, die da hinten dranhängen, zum Beispiel im ganzen Data-Bereich mit wirklich Data-Pipelines, Produkten, die aufgebaut werden müssen und dieser ganze Groundwork muss stimmen und dann muss ich darauf die Use-Cases entwickeln, muss im Business-Bereich vielleicht noch Change-Management machen. Also das heißt, das ist super, super wichtig, dass diese Diskussion stattfindet. Also das ist, glaube ich, das A und O. Und der Kunde braucht da in irgendeiner Form halt auch einen Partner, der das auch skaliert machen kann. Also dieses, genau wie du sagst, es gibt super viele Anbieter für LLM-Modelle, es gibt super viele Anbieter mit sehr, sehr kleinen, spitzen AI-Lösungen, die grundsätzlich gut sind. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmen bin mit Milliarden Umsätzen und irgendwie an die 100.000 Mitarbeiter, ich habe teilweise Systeme, die sind 20 Jahre alt, dann will ich das mit wem machen, wo ich das Ganze groß angelegt über 5-6 Jahre programmatisch machen kann, wo ich mir halt einen großen SI reinhole, der Use-Case-Bewertung über ganze Business-Bereiche macht, 2 Jahre lang, und einem Technologiepartner, der mir hilft, das dann auch umzusetzen, vielleicht mit Co-Innovation und so weiter, in einem großen Stil und nicht dann mit einem kleinen Player und build yourself. Und da wird dann diese Diskussion halt auch wieder deutlich wichtiger, weil da geht es ja nicht um Functions und Features, sondern eben auch, wie kannst du mir langfristig skalierbar bei dieser Thematik auch helfen.
Verstanden, finde ich super. Ich habe 2 Fragen noch. Eine nochmal so ein bisschen zurückgeblendet in sozusagen das Daily Operational Geschäft von den AEs und von den SEs. Jetzt ist ja, also ich habe verstanden, ihr habt verschiedenste Assets, wo ihr mit euren Kunden arbeitet. Daten spielen eine große Rolle. Ich stelle mir vor, es wird auf jeden Fall irgendeine Art von Business Case oder vielleicht sogar mehrere für IT, für die Fachabteilung und so weiter geben. Was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung, was sind so die größten Mistakes, die jetzt der Pre-Sales machen kann, wenn er versucht, ohne euch einen guten Business Case zu bauen?
Also ich glaube, das eine ist, also das Schlimmste, was passieren kann, ist gar nicht diese Diskussion zu führen, also dieses Value-Thema zu vermeiden, weil es kommt irgendwann hoch und das kommt meistens dann in den blödsten Zeiten hoch. Also entweder irgendeine Eskalation in der Stierco oder wenn es in die Preisverhandlung geht und dann ist es irgendwie ein Roadblock. Ich glaube, das ist das Erste. Das Zweite ist, dort Zahlen zu liefern, ohne dass man selber in dem Thema wirklich drin ist. Ich glaube, es gibt gute AEs oder auch Sales Engineers, die das durch die Historie und so weiter können und so und es auch machen, da habe ich jetzt per se kein persönliches Problem mit. Aber wir haben halt, genauso wie es gute Enterprise-Architekten geben, die sich mit Zielbildern auskennen, was ich nicht kann, gibt es eben auch Leute, die sich mit dieser Mehrwertbetrachtung auskennen. Da ist es, glaube ich, sehr gefährlich, gerade ab einer gewissen Dealgröße Aussagen zu machen oder schnell mal Zahlen zu schießen, weil das Schlimmste, was passiert ist, Zahlen, die halten fest, die fangen, also die Leute speichern die irgendwie ab, x% ROI oder x% Ersparnis. Und gerade bei großen Vorständen oder sehr senioren Leadern ist es sehr, sehr gefährlich, weil es dann hinten raus auch wieder in einer Verhandlung, in der Diskussion halt dann schwierig wieder aufzuräumen ist, wenn ich auf einmal sage, es ist doch nicht so grün. Also das halte ich auch für sehr, sehr gefährlich. Und ansonsten, ich glaube, wenn man uns früh reinholt, nutzt, dann gibt es ja nicht so viel, was schiefgehen kann. Also es sind so die 2 Sachen, wo ich sage, da würde ich immer vorsichtig sein.
Ja, faire Punkte. Ich habe noch einen dritten. Vielleicht steckt der in deinen beiden auch drin, würde mich deine Meinung nochmal interessieren. Und zwar sind das zu generische Mehrwerte. Also ich sehe ganz oft irgendwelche Slides, da könnte ich jedes Company-Logo drüber pappen und es wäre immer richtig. Ne? Da stehen so Dinge wie Effizienzsteigerung, Produktivitätsgewinn, Zeitersparnis. Da stehen noch gar keine Zahlen dabei, sondern super, super generisch. Also mit uns wird's besser, ist die Message und das sagt ja letztendlich jeder. Und ich sehe immer, also es scheint eine Challenge zu sein, diese Dinge mal tiefer zu legen und auf diese qualitative und dann quantitative Ebene zu gehen. Also wenn jetzt, dann bin ich wieder bei dieser Symptomgeschichte, ich habe jetzt meinen Ansprechpartner, der sagt irgendwie, ja, bei uns Terminvereinbarung dauert alles lange. So, wo ich mir denke, ah ja, okay, also ihr habt ein Zeitproblem und dann super, wir haben hier so ein automatisches Kalendertool, dann ist das Thema so ungefähr gelöst und der Mehrwert für euch ist dann, ihr habt Zeitersparnis. Und ein anderer Ansatz wäre, reinzugehen und zu sagen, was heißt denn, es dauert lange? Ne? Was heißt das konkret? Naja, eigentlich verbringen meine hochbezahlten Vertriebsressourcen sehr viel Zeit mit administrativen Aufgaben. Ah ja. Und wozu führt das wiederum? Und am Ende komme ich vermutlich mal auf den Punkt, die investieren massiv Zeit, die sie natürlich deutlich sinnvoller verbringen können, um mehr Pipeline und mehr Geschäft zu generieren. Und in einem zweiten Schritt würde ich sowas sagen wie groß ist denn deine Vertriebsmannschaft eigentlich? Wie oft kommt dieser Vorgang vor? Wie lange dauert der so im Schnitt? Ja? Und was ist denn eure Average Deal Size? Und dann hätte ich vermutlich die ersten Parameter, um mal anfangen zu können, Cost of Inaction zu rechnen. Würdest du das schon bei euch sehen oder würdest du sagen, so diesen Gedankengang, den würde ich mir im Prinzip im AE-SE-Team schon wünschen, auch wenn die natürlich nicht den fertigen Business Case schreiben müssen?
Ich glaube, es kommt super drauf an, welche Diskussion auf welcher Ebene gerade beim Kunden stattfindet. Ich glaube, es gibt Frühphasendiskussionen, wo der Kunde noch eine Art Brainstorm ist, man redet über diese Probleme, da glaube ich, kann das sehr gut in AE positionieren. Sobald es aber wirklich auch von einem Kunden heißt, okay, wir wollen da jetzt mal wirklich Fleisch an Knochen bekommen, das irgendwie mal strukturierter Form haben, aufbereitet mit Summen und auf Zeit leisten, dann sehe ich es halt eher bei uns. Aber auch das, was du gesagt hast, genau das ist diese richtige Denkweise. Das ist auch, wie es sein sollte und auch mittlerweile auch viele Kollegen auch machen, weil das halt mittlerweile auch mehr State of the Art ist. Es muss aber halt irgendwie programmatisch verankert sein. Das heißt auch da, zum Beispiel, was wir als SAP machen und glaube ich, was auch der Goldstandard ist, ab einer gewissen Dealgröße, es ist ja kein Deal, wo jeder irgendwie was macht, sondern es ist am Ende wie ein Projekt mit Workstreams und einer ist davon eben diese Mehrwertbetrachtung. Und deswegen gibt es halt einen dedizierten Value Advisor. Es gibt auf der Kundenseite oder Klientenseite dedizierte Ansprechpartner und die arbeiten zusammen in eine Sache und dann kriege ich das Ding auch gut hin. Das ist, glaube ich, auch super, super wichtig am Ende, damit es eben eine runde Sache ist.
Da muss man an der Stelle vielleicht mal dazu sagen, also ihr engagiert ja nicht in irgendwelchen 10.000-Euro-Deals, sondern bei euch geht es vermutlich immer um Millionenbeträge. Und dann bist du natürlich, dann ist es auch kein, wir haben da mal einen Deal und der steht irgendwo im CRM, sondern wir haben da einen Deal, aber der Deal ist eigentlich schon ein Projekt.
Das ist ja auch die Anekdote mit der Slide, die du gesagt hast, wo dann irgendwie Mehrwerte generell stehen. Die haben wir als SAP natürlich auch. Die sind dann, ich sag's mal, eher so ein bisschen, ich will nicht sagen Marketing-Styles, aber es ist mal für die allererste Präsentation, um mal Leute abzuholen. Aber sobald es wirklich konkreter wird und der Kunde sagt, okay, wir möchten mit SAP, mit euch zusammen das evaluieren, noch nicht mehr nur Value, sondern grundsätzlich dieses Projekt, dann gehen wir in ganz andere Tiefe rein, weil dann ist das quasi ganz, ganz oben der Eisberg und wir müssen quasi 100 Meter runter.
Ja. Ja, ja, genau. Und also ich finde halt, ich glaube, dass diese Denke mit dem qualitativ, quantitativ eben auch dazu führen kann, um die Gespräche mit euch entsprechend vorzubereiten, weil dann kennen die schon so ein bisschen den Vibe und dann kommt ihr rein, habt natürlich massiv viele Datenpunkte, könnt die wahrscheinlich auch mal benchmarken, ne, so industriemäßig und liefert alleine dadurch, dass die am Ende dieses Paper haben, ja schon echt einen Mehrwert, weil die überhaupt mal ein Bild kriegen, wo sie eigentlich gerade stehen.
Und ich habe da noch eine Ergänzung, das finde ich auch echt, fand ich echt sehr, sehr positiv. Wir hatten einen sehr, sehr großen Kunden, die einfach intern nicht die Ressourcen, Fähigkeiten, Kapazitäten hatten, diesen Business Case selber zu rechnen. So. Und auch nicht die Möglichkeiten, das kurzzeitig über eine Ausschreibung, über irgendeinen Berater, Third Party zu holen. Wir haben das mit denen zusammen gerechnet und die waren im Nachgang wirklich sehr, sehr dankbar. Haben gesagt, das sind sehr, sehr gute Schätzungen, Expertenmeinungen, haben natürlich auch vieles gechallenged, auch angepasst, was absolut auch in Ordnung ist. Und ich glaube, das ist am Ende auch einfach das Wertvolle des Ganzen. Ich kenne auch aus meiner Rolle bei McKinsey viele große Konzerne und die haben nicht alle für jeden Bereich einen umfassenden Business Case und Controller, der da in die Tiefe reingehen kann. Das ist auch einfach die Realität da draußen, das muss man sagen. Am Ende wird viel Excel gemacht und vieles ist auch einfach nicht da. Und da ist das, was wir machen, sicherlich eine gute Hilfestellung oder am Ende auch ein gutes Dokument, was dann auch intern genutzt werden kann.
Ja, ich glaube, es ist auch was, womit also insbesondere der AE ja auch spielen kann im Engagement, ne? Weil also es kriegt ja nicht jeder sozusagen diese Betreuung durch euch als Value Advisory und da, also da kriegst du wirklich einen Consultative Approach mit einem sehr klaren Ergebnis, auf dessen Basis du eine sehr informierte Entscheidung treffen kannst.
Ja, und ich sage immer am Ende den Kunden auch, sie müssen, also wenn es ganz halt ist, man muss es ja auch nicht glauben oder so sehen. Man kann ja immer noch diesen Case nehmen und sagen, ich mache da nochmal einen 20% Abschlag dran, weil ich für mich irgendwie das Risiko hedgen will oder so. Fair ja. Point. Ne? Aber ich glaube, es ist immer besser, als nichts zu haben oder grobe Daumenschätzung.
Ja, 100%. Und also ist es auch natürlich viel, viel besser, als jetzt irgendwie auf Bauchgefühl da eine Entscheidung zu treffen. Sondern also wir wollen ja, und ich finde, deswegen finde ich eure Rolle so wertvoll und so genial. Wir machen ja im Prinzip Buyer Enablement. Das ist unsere Aufgabe im Vertrieb, den Einkaufenden oder den potenziellen Kunden in eine Lage zu versetzen, eine fundierte und informierte Entscheidung zu treffen. So, und wenn wir ihm da gut helfen können, ja, dann ist es doch ein gutes Engagement. Ja? Und dann hat er so oder so, hat er einen Benefit.
Ich genauso.
So, ich möchte mal auf KI zurückkommen. Ist ja in aller Munde. Und wenn ich sehe, was ich in meinem Privatleben alles mit KI mache und wie viel wir bei uns in der Unternehmung auch mit KI automatisieren, drängt sich natürlich die Frage auf, ob auch das Value Engineering in Zukunft einfach mal komplett durch KI automatisiert wird und dann nur noch Value Agents miteinander sprechen und sagen, hey, lass uns mal kurz den Business Case auspaldovern und dann übergeben sie es an die Einkaufsagenten und die machen dann die Preise. Also ich überspitze jetzt bewusst, ne, aber gib uns mal einen Einblick, wie geht ihr mit dem Thema KI um, wie nutzt ihr das und wo hältst du es auch sozusagen sinnig, dass ihr das nutzt?
Ich glaube, wir und das auch als SAP haben dann natürlich verschiedenste KI-Tools, die wir auch stärker nutzen. Ich sag mal, gerade wenn es alles so Referenzsuchen sind, Datenpunkte aus der Vergangenheit etc., ist das halt super, super stark. Auch so für erste Vorschläge zu sagen, okay, was ist typischerweise gewisse Ranges, die wir dort haben in gewissen Prozessen. Also all für dieses, ich sag mal, Research-Domäne im Value Advisor super hilfreich. Wo es natürlich bei weitem und hier ist es privat auch ChatGPT sehr, sehr intensiv, auch mit Abo und Co., ist natürlich, wenn es jetzt in diese detaillierte Value-Betrachtung geht, weil da merkst du, da hast du, ich sag mal, ein proprietäres Wissen, was du brauchst, auch Erfahrungswissen, was irgendwie nicht dokumentiert ist. Die Modelle werden ja am Ende alles trainiert über generische Daten und es steht im Internet nicht so viel zu diesem proprietären Wissen drin. Ein guter Kollege ist Anwalt in der Großkanzlei, der sagt auch jedes Mal, wenn er ChatGPT zu spezifischen Rechtsfragen stellt, also sehr, sehr spezifisch, nicht irgendwie Autounfall, sondern irgendwas im Finance-Bereich, dann wird's dünn. Und das Gleiche merken wir dabei auch. Das heißt, es ist eher dieses Helferlein. Ich glaube, langfristig wird das deutlich, deutlich relevanter sein. Ich glaube, es wird keinen Value Advisor ersetzen, aber es wird diese, ich sag mal, Sisyphus-Arbeit ersetzen, wo ich dann doch viel Zeit irgendwie in Excel verbringe, Formeln glatt ziehe und irgendwie versuche, Annahmen zu finden. Für den ersten 60-70% Stand kann mir das sehr helfen. Und ich glaube, das wird aber erst an einem Punkt sein, wo wir mit Agentic AI soweit sind. Das sage ich auch, bin ich auch absolut überzeugt von. Und dann wird es auch sehr, sehr spezifische Entwicklungen sein. Also wir haben ja zum Beispiel ein globales VA-Team auch, das genau diese Visionen hat und auch diese Assets owned. Und da wird sicherlich man 1, 2, 3 Agents mal bauen müssen, die sehr viel, mit sehr viel Aufwand sicherlich antrainiert werden, dass die dort gewiss unterstützen können. Ersetzen glaube ich nicht, weil am Ende ist unser Job wie alle Pre-Sales-Jobs auch ein Job, der mit Menschen zusammenhängt, mit Kommunikation, Austausch und das wird am Ende auch natürlich ein eklatant wichtiger Teil bleiben und dementsprechend glaube ich, wird es eine Symbiose sein.
Mega. Also ich danke dir sehr, sehr herzlich für die Einblicke und für das Teilen, wie du auf diese Sachen guckst. Ich glaube, es war eine Menge drin. Ja, mir bleibt nur zu sagen, vielen, vielen Dank und ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei gewesen bist.
Sehr gerne. Danke fürs Gespräch. Hat Spaß gemacht. Ciao.
Danke dir. Bis dahin. Bye, bye.
Tschüss.